DW Menschen und Märkte.
Hallo und herzlich willkommen zum Wirtschaftspodcast der Deutschen Welle. Schön, dass Sie dabei sind, und das sind zwei unserer Themen heute. Warnung: Höhenflug der Börsen steht auf tönernen Füßen, und das braune Gold. Kakao hat nicht nur Schokoladenseiten. Das und mehr jetzt. Ich bin Klaus Ulrich. Die Bank für internationalen Zahlungsausgleich, kurz BITS, betrachtet die Rekordjagd an den Börsen mit Skepsis. Die Entwicklung der vergangenen Monate deute darauf hin, dass die derzeitige Hochstimmung an den Finanzmärkten auf tönernen Füßen steht, schreibt die Zentralbank der Zentralbanken in ihrem am Sonntag veröffentlichten Quartalsbericht. Sie verweist darin auf die Turbulenzen im Oktober und August. Hans-Jürgen Maurus.
Die hochrenommierte Institution weist vor allem auf die erheblichen Turbulenzen am 15. Oktober hin. Damals hatten die Sorge über die Aussichten der Weltwirtschaft und zunehmende politische Krisen zu massiven Verkaufswellen geführt. Allerdings hatten sich die Märkte danach wieder schnell erholt, nachdem die Europäische Zentralbank und die Bank of Japan ihre Geldpolitik weiter gelockert hatten. Dennoch spricht die BITS von einer wachsenden Fragilität. Kleinste Nachrichten könnten enorme Effekte auslösen, die wiederum Stimmungsumschwünge bewirkten. Es wäre zudem unvorsichtig, die Tatsache zu ignorieren, dass sich die Märkte nicht von selbst stabilisiert hätten. Die Börsen hängen von den Zentralbanken ab, schreiben die Autoren, und die Aufwärtstrends von jedem einzelnen Wort und jeder Tat der Notenbanken. Das Abnormale werde immer ungemütlicher zum Normalzustand, beklagt die Basler Institution.
Aus Basel, dem Sitz der Bank für internationalen Zahlungsausgleich, war das Hans-Jürgen Maurus. Standard & Poor's gehört zu den drei großen Ratingagenturen, die mit ihren Bewertungen der Kreditwürdigkeit von Staaten und Unternehmen regelmäßig die Finanzmärkte bewegen, manchmal sogar in Turbulenzen versetzen. Jetzt geben die Analysten einen Ausblick auf die möglichen Trends im kommenden Jahr. Dabei sprechen sie unter anderem über geopolitische Risiken, Stresstests, Regulierungen und Niedrigzinsen. Eine der Kernfragen dabei: Bleibt es am Markt für europäische Staatsanleihen, auch bei denen aus Südeuropa, so ruhig, wie es zuletzt war? Dieter Reg aus unserem Frankfurter Börsenstudio ist dieser Frage nachgegangen.
Ihr Ruf ist nicht der beste. Die drei weltweit führenden Ratingagenturen Standard & Poor's, Fitch und Moody's gelten vielen als interessengeleitet. Börsenhändler Oliver Roth formulierte es Anfang 2012 nach der Herabstufung der Kreditwürdigkeit von gleich 9-Euro-Staaten so.
Ja, natürlich hat man so das Gefühl, dass die Ratingagenturen aus den USA da dem Euro doch ein bisschen Steine vor die Füße werfen und Stöckchen zwischen die Beine stecken. Man hat schon immer wieder den Eindruck, dass, was das Timing angeht, auch gewisse politische Interessen da eine Rolle spielen.
Doch inzwischen hat sich eine ganze Menge geändert. Unter anderem wurden die Regeln, wann die Agenturen ihre Ratings veröffentlichen dürfen, verschärft. Und, vielleicht wichtiger, um die Finanzkrise im Euroraum ist es ruhiger geworden. Da kann dann Moritz Krämer, Chefanalyst von Standard & Poor's, dem Euroraum auch ganz unaufgeregt den Spiegel vorhalten. Und der hat eine Menge blinder Flecken.
Wir haben sehr niedriges Wachstum, wir haben sehr hohe Arbeitslosigkeit, wir haben sehr hohe Verschuldung, sowohl der privaten als auch der öffentlichen. Wenn wir das mit Stabilität gleichsetzen, ja, es ist in der Hinsicht nicht unbedingt schlimmer geworden.
Ein wirklich positives Rating hört sich anders an. Das gilt selbst für das relativ wirtschaftsstarke Deutschland.
Ja, für Deutschland haben wir nach wie vor das höchste Rating, das dreifach A, auch einen stabilen Ausblick.
Das Wachstum in Deutschland wird sich 2015 trotzdem abschwächen. Standard & Poor's prognostiziert ein Plus von 1%. 2016 könnte es bei 1,5% liegen. Eine wichtige Stütze wird weiter der Export bleiben. Insgesamt ist die Entwicklung in der Eurozone uneinheitlich. Zudem läuft sie hergebrachten Bewertungen teilweise zuwider. So hat Standard & Poor's jüngst das vermeintliche Euro-Krisenland Irland bei der Kreditwürdigkeit hochgestuft. Für andere Länder ist Moritz Krämer zumindest vorsichtig optimistisch.
Wir haben einige Fälle, wo wir sehen, dass da einiges geschehen ist. Wir sehen zum Beispiel in Spanien oder auch in Portugal, selbst in Griechenland durchaus Maßnahmen, die dazu geneigt sind, langfristig das Wachstumspotenzial zu erhöhen.
Schlecht hingegen sieht es in Italien und Frankreich aus. Italien rangiert für Standard & Poor's nur noch eine Stufe über Ramschniveau. Beide Länder leiden unter niedrigem Wachstum. Dafür verantwortlich sind für Moritz Krämer fehlende Strukturreformen, zum Beispiel beim Arbeitsmarkt und im Steuerrecht. Anhängern von höheren Staatsausgaben zur Ankurbelung der Konjunktur erteilt der Standard & Poor's Ökonom eine klare Absage.
Wir haben in Italien einen der höchsten Schuldenstände, nicht nur Europas, sondern der Welt. Trotzdem hat Italien langfristig ein sehr niedriges Wachstumspotenzial aufgewiesen. Das deutet darauf hin, dass es nicht daran liegen kann, zunächst mal, dass die Regierung insgesamt zu zurückhaltend budgetiert hätte.
Insgesamt ist für Standard & Poor's die Krise im Euroraum alles andere als überwunden. Das kann man als Interessenpolitik für den Dollar und gegen den Euro bewerten. Man kann aber auch einfach der Bewertung von Börsenhändler Oliver Roth folgen.
Nichtsdestotrotz sollten wir nicht den Fehler machen, das Fieberthermometer dafür verantwortlich zu machen, dass wir erhöhte Temperatur haben.
Sagt Börsenhändler Oliver Roth im Rating-Ausblick aufs kommende Jahr von Dieter Reg. Wir starten heute eine Serie, die uns die ganze Woche hindurch begleiten wird. Der Titel: Das braune Gold. Kakao hat nicht nur Schokoladenseiten. Folge 1 ist überschrieben: Knochenarbeit Kakaoernte vom Alltag auf der Plantage. Deutschland und die Elfenbeinküste verbindet etwas sehr eng. Von der Elfenbeinküste kommt nämlich jedes Jahr etwa die Hälfte des Kakaos, den Deutschland importiert. Daraus machen viele deutsche Hersteller Schokoladenriegel, Pralinen oder Nikoläuse. Die kennen wir alle und essen sie auch gerne. Nur ganz langsam wird aber bekannt, wie der Kakao an der Elfenbeinküste angebaut und geerntet wird. Ein zentraler Punkt: wie viel Kinderarbeit steckt in der Arbeit mit Kakao.
Matisse wuchtet einen braunen 50-Kilo-Sack mit Kakaobohnen vom Rücken und wirft ihn auf eine riesige schwarze Plastikplane. Er atmet schwer, wischt sich den Schweiß aus dem Gesicht. Hier im Regenwald der Elfenbeinküste ist es feucht und heiß, sicher 30 Grad. Barfuß steht Matisse auf der Plastikplane und öffnet den Sack. Er beugt sich tief und verteilt den Inhalt mit den Händen. Die schwarzbraunen Kakaobohnen kommen gerade von der Plantage und müssen noch trocknen. Er sei 19, sagt Matisse schüchtern und erst nach kurzem Zögern. Als hätte man ihm eingebläut, er solle dieses Alter angeben, wenn er danach gefragt wird. Sein verquollenes Kindergesicht verrät, Matisse dürfte höchstens 13 sein. Statt zur Schule zu gehen, schuftet Matisse in einer Kakaokooperative in der Nähe des Thai-Nationalparks an der Grenze zu Liberia. Hier wird Kakao für den großen Schokokonzern Cargill geerntet. Die Kooperative ist eigentlich zertifiziert, trägt ein Gütesiegel, lässt offiziell keine Kinder arbeiten. Aber wer will das hier draußen im Busch schon kontrollieren, wo es so gut wie keine Straßen gibt? Außerdem, seit wegen der Ebola-Epidemie keine Erntehelfer mehr aus Liberia kommen dürfen, müssen noch mehr Kinder ran als bisher. Löhne können die Bauern ihnen nicht zahlen. Kakao ist mit umgerechnet 1,30 Euro pro Kilo zu billig. Alles, was die Bauern verdienen, geht für Spritzmittel drauf. Kakao ist empfindlich. Die Kinder dürfen es nicht sein. Ich habe oft schlimme Rückenschmerzen von den schweren Säcken, erzählt Matisse. Wir arbeiten hier immer von 7 Uhr morgens bis 7 Uhr abends. Pausen gibt es keine. Entweder ich schleppe Säcke mit Kakaobohnen oder ich bin im Wald. Dann helfe ich beim Spritzen der Bäume oder bei der Ernte. Dann sammle ich Kakaofrüchte auf und trage sie in Säcken aus dem Wald. Die Elfenbeinküste hat die Konvention der Internationalen Arbeitsorganisation ILO unterschrieben. Kinderarbeit ist in der Landwirtschaft allerdings eher die Regel als die Ausnahme. Und besonders auf den Kakaoplantagen müssen Kinder mithelfen. Laut ILO sind es derzeit rund 800.000 allein in der Elfenbeinküste. Nachgewiesen sind auch Fälle von Kinderhandel. Kleine Lohnsklaven werden in Burkina Faso oder in Mali gekauft und landen auf den Plantagen in der Côte d'Ivoire. All diese Kinder leiden am Kakao, sagt Leon Adagra. Als Landwirtschaftsberater versucht er, die Bauern über die Folgen aufzuklären. Manche Kinder bekommen einen Buckel, viele erleiden auch einen Leistenbruch von den viel zu schweren Säcken. Auf jeden Fall aber haben viele Kinder Haltungsschäden. Die Kinder verletzen sich mit den scharfen Macheten bei der Arbeit. Es gibt da immer wieder schlimme Beispiele von Entzündungen und Lähmungen. Und dann die Spritzmittel. Es gibt Kinder, die erblinden oder denen die Haare ausfallen. Das kommt alles von der Chemie. Seinem Vater macht Matisse keinen Vorwurf, dass er als Erntehelfer arbeiten muss und nicht zur Schule gehen kann. Gott habe das so gewollt, sagt er. Seine Familie sei arm, trotz Kakao oder gerade deshalb. Die Weißen, die Europäer, die machen Schokolade daraus. Die soll lecker sein, ganz süß. Aber ich habe sie noch nie probiert.
Mit dem jungen Matisse hat unser Korrespondent Alexander Göbel auf einer Plantage an der Elfenbeinküste über die Knochenarbeit der Kakaoernte gesprochen. Morgen berichten wir an dieser Stelle über eine Initiative, die Kakao gemäß den Richtlinien des fairen Handels produziert. Während die Politik in den USA nach Kräften versucht, jungen Amerikanern ihre geliebten Zuckerlimonaden abzugewöhnen, geht Softdrink-Produzent Coca-Cola neue Wege. Die mit extra Proteinen und Calcium versetzte Milch Fairlife, die bald auch in europäischen Supermärkten angeboten werden könnte, zielt auf gesundheitsbewusste Konsumenten und ihren Geldbeutel.
Gesunde Milch von glücklichen Kühen in fast freier Natur, das ist das Bild, das Fairlife seinen Kunden verkaufen möchte. Im Werbevideo der Firma erklärt Gründerin Sue McCluskey die Idee hinter ihrer neuen Supermilch.
It's our first step in providing better nutrition so that we can all lead our lives full of energy, beauty and vitality.
Bessere Ernährung, Schönheit und Vitalität, allesamt Eigenschaften, die man sonst nicht gerade mit Fairlifes Herstellerkonzern verbindet, der vorsichtshalber gar nicht erst erwähnt wird, Coca-Cola nämlich. Seit Jahren versucht die Politik in den USA, den Zuckerlimo-Produzenten beizukommen, mit Etikettenvorschriften und Gesundheitsprogrammen, allen voran First Lady Michelle Obama.
One in three kids is still on track.
Doch solange eines von drei Kindern in den USA Diabetes gefährdet sei und falsche Ernährung sogar das Rauchen als Gesundheitsrisiko Nummer 1 im Land abgelöst habe, solange, sagt Obama, gäbe es noch viel Arbeit zu tun. Während ihre Verkaufszahlen in den USA langsam zurückgehen, versucht die Limo-Industrie auszuweichen und stattdessen die wachsende Nachfrage nach ausdrücklich gesunden Lebensmitteln zu bedienen. Mehr Kalzium und Proteine, keine Laktose und kein Fett, dazu die in den USA obligatorischen synthetischen Vitamine. Vor allem in seiner Zielgruppe aus Frauen um die 30 findet Fairlife in den USA reißenden Absatz. Doch das Konzept zieht auch Spott und Häme auf sich.
50% mehr Protein und Kalzium als regular Milch.
50% mehr Kalzium, fragt zum Beispiel Comedian Stephen Colbert in seiner TV-Show und findet, wow, dafür musste ich bisher ein halbes Glas Milch mehr trinken.
To get that kind of nutrition before, I'd have to drink a little bit more milk.
In den USA ist die neue Gesundheitsmilch erst seit kurzem zu haben. Über eine mögliche Expansion nach Europa ist noch nicht entschieden. Sicher ist dagegen jetzt schon, dass sich die Investition für Coca-Cola am Ende auszahlen wird. Nicht zuletzt, weil die anderthalbfach so gesunde Milch gleich doppelt so teuer ist.
Samuel Jakisch berichtete aus Washington. Soweit Menschen und Märkte, der Wirtschaftspodcast der Deutschen Welle. Mein Name ist Klaus Ulrich. Vielen Dank fürs Zuhören und machen Sie's gut.
Das war ein Podcast der DW. Mehr Informationen im Internet unter www.dw.de/wirtschaft.